Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, jetzt haben wir die Antwort. Der amerikanische Arbeitsmarkt kühlt substanziell ab. Eine Zinssenkung im September dürfte damit besiegelt sein. Gleichzeitig haben wir Enttäuschung bei Amazon, vor allen Dingen deshalb, weil das Wachstum im Vergleich zu Meta und Microsoft doch recht mau aussieht. Das operative Ergebnis wird im laufenden Quartal außerdem die Ziele verfehlen. Bei Apple sehr robuste Zahlen und Aussichten, aber das Justizministerium dürfte hier in Kürze entscheiden, ob Google weiterhin bezahlen darf für die exklusive Platzierung im Safari-Browser bei Apple. Entscheidet sich das Gericht gegen diese Zahlungen, drohen erhebliche Anteile der Umsätze und Gewinne im Servicebereich von Apple wegzubrechen. Die Aktie wird dadurch eingefangen. Das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung und damit ein Blick auf den letzten Handelstag der Woche. Die Wall Street hat ordentlich Gegenwind, verursacht vor allem durch die Arbeitsmarktdaten. Man ging von 104.000 Jobs aus, es waren aber nur 73.000. Erschwerend kommt hinzu, dass die Daten der beiden Vormonate um fast 260.000 Stellen nach unten revidiert wurden. Und damit steht fest, der amerikanische Arbeitsmarkt kühlt substanziell ab. Die Arbeitslosenrate ist auch gestiegen von 4,1 auf 4,2%. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September springt jetzt von 45% auf fast 80%. Ein kleiner Haken, die Lohninflation zieht auch an. Also das riecht so ein bisschen nach Stagflation. Die Lohninflation lag im Vorjahresvergleich bei 3,9%. Erwartet wurden 3,8%. Die PCE-Inflation, die Kernrate, lag im Vorjahresvergleich auch über den Schätzungen der Wall Street. Nichtsdestotrotz, wie Jerome Powell bei der Notenbanktagung ja betont hat, das Mandat der Notenbank ist Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Well, das Element der Vollbeschäftigung bricht nun weg und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Jerome Powell bei der Jackson Hole-Tagung am 22. August erstmals die Tore für weitere Zinssenkungen öffnen wird. Übrigens ein sehr ähnliches Bild wie im letzten Jahr, letzten August auf Jackson Hole, wurden die Tore für die 50 Basispunkte Zinssenkung geöffnet. Ja, Donald Trump haut natürlich schon drauf. Too little, too late. Wie immer, Jerome Powell würde hinterher hinken. Trump habe ja schon gesagt, die Zinsen müssten runter. Trotzdem sucht die Notenbank Bestätigung in Daten und die Bestätigung wurde nun geliefert. Abgesehen davon gibt es immer noch sehr viel Lärm in Sachen Zollpolitik. Heute ist der 1. August. Die Zölle bei vielen Ländern werden nun in der Tat angehoben. Nichts unbedingt wirklich Überraschendes. Bei Kanada steigen allerdings die Zölle von 25 auf 35%. Damit hatte man nicht gerechnet. Wie dem auch sei, darf man nicht vergessen, dass im Rahmen des USA-Mexiko-Kanada-Abkommens diese Waren, die darunter fallen, diese Ware werden eben nicht mit 35% Zoll belegt. Also da muss man differenzieren. Die Schweiz, auch hier eine Überraschung, 39% Zoll ab 1. August. Das ist ebenfalls höher, als man erwartet hatte. Und das waren die zwei Kernüberraschungen. Ansonsten laufen die Gespräche weiter. Wir sehen aber, dass der Lärm im Markt bleibt. Donald Trump hatte gestern Schreiben an die Pharma-, Biotech- und Gesundheitsindustrie geschickt. Man fordert auf, dass man die Executive Order von Donald Trump beachtet. Die Preise im Pharmasektor sollen reduziert werden. Der Bereich hatte es in den letzten Tagen dementsprechend auch schwer. Und ich bleibe dabei, ihr kennt meine Meinung, die Wall Street ist zu complacent, fühlt sich zu sicher, was die Zölle betrifft. Es mag sein, dass eine gewisse Klarheit eintritt, aber das ändert nichts daran, dass die Folgen der Zölle erst in den nächsten Wochen und Monaten sichtbar werden. Ich darf noch mal daran erinnern, dass im ersten Quartal der effektive Zollsatz auf Warenimporte in den USA bei 2,4% lag. Im Juni waren wir schon bei 10% und UPS hatte, das waren für mich mit die wichtigsten Aussagen in der Berichtssaison, betont, dass die Kunden des großen Paketdienstes im ersten Quartal noch hohe Lagerbestände hatten. Die wurden ordentlich aufgefüllt. Man hatte versucht, Frontrunning im Vorfeld der Zölle. Im zweiten Quartal seien die Lagerbestände deutlich abgebaut worden. Und jetzt muss man im dritten Quartal also wieder aufbauen. Das heißt, der Effekt der Zölle wird erst im dritten Quartal sichtbar werden. Und am Rande bemerkt, Goldman Sachs geht ja davon aus, dass zum Ende des Jahres der effektive Zollsatz bei 17% liegen wird, im Jahr 2027 bei etwa 20%. Und das wird sehr schwer für Unternehmen einfach zu absorbieren. Wie ja auch Jerome Powell auf der Pressekonferenz betont hat, die Risiken der Zölle also sollten nicht unterschätzt werden. Tja, aber die Amerikaner bekommen doch dann einen Scheck, eine Art Bonusscheck, den Zollscheck, so wie Donald Trump das ein paar Mal laut ausgesprochen hat. Aber die Republikaner im Kongress, das schreibt heute die Washington Post, sind gegen den Versand eines solchen Steuerbonuses. Vielmehr soll das in den Staatskassen behalten werden. Die Defizite werden ja im Rahmen der neuen Steuer- und Ausgabenreform nochmals um 3,4 Billionen Dollar steigen in den nächsten 10 Jahren. Das kann allerdings durch die Zolleinnahmen auch ausgeglichen werden. Die Republikaner sind also dafür, das Geld im Haus zu halten. So, die Zölle wirken sich belastend aus. Am Rande bemerkt, das sehen wir auch bei den Zahlen von Apple und bei Amazon. Apple betont, 800 Millionen Dollar Gegenwind durch Zölle im abgelaufenen Quartal, 1,1 Milliarden Dollar Gegenwind durch die Zölle im September-Quartal. Amazon sieht einen ähnlichen Trend. Ich gehe gleich auf Amazon ein, aber lasst mich kurz bei Apple bleiben. Bei Apple hatten wir das stärkste Umsatzwachstum seit dem Pandemiejahr 2021. Damit hatte man nicht gerechnet, aber wie gesagt, wir haben in den letzten Tagen ja schon oft darüber berichtet, Apple generiert 64% des Umsatzes außerhalb Amerikas. Der schwache Dollar treibt natürlich die internationalen Umsätze und Gewinne an. Und das konnten wir bei Apple sehen. Der Umsatz stieg um 10% auf 94 Milliarden. Das waren 5 Milliarden Dollar mehr, als die Wall Street erwartet hatte. In allen Produktbereichen bis auf iPads und Wearables lagen die Umsätze über den Zielen, allen voran auch bei den iPhones. 44,5 Milliarden Umsatz, 4,5 Milliarden Dollar mehr, als die Wall Street erwartet hatte. China sieht auch eine Erholung der Umsätze, 15,4 Milliarden, 200 Millionen mehr, als man erwartet hatte. Und Apple spricht sich optimistisch aus zu dem jetzt laufenden Quartal. Ja, schauen wir uns mal die Analystenkommentare an und die zeigen nochmal, warum die Aktie mittlerweile nicht mehr profitiert von den an sich guten Zahlen. Denn in der kommenden Woche schon könnte das US-Justizministerium entscheiden, dass Google die Zahlungen für die exklusive Platzierung von Search im Safari-Browser, dass diese Zahlungen nicht mehr getätigt werden dürfen. Und damit würde im Servicebereich bei Apple ein erheblicher Prozentsatz der Einnahmen und Umsätze wegbrechen. Das regulatorische Risiko also und das Zollrisiko hängt über Apple. Apple hatte im Mai-Quartal betont, dass die iPhones für die USA überwiegend jetzt aus Indien kommen, aber Indien hat ab heute 25% Zoll. Das könnte sich also auch auf Apple negativ auswirken. Und deshalb sehen wir zwar steigende Kursziele bei Apple, aber letztendlich gesehen wartet man wegen der Zoll- und der Regulatorik dann doch noch teils ab. JP Morgan hebt das Kursziel auf $255 an. Man sieht eine deutliche Beschleunigung der Umsätze. Barclays hebt das Kursziel auf $180 an, was deutlich unter dem aktuellen Niveau liegt. Man bleibt bei einer Verkaufsempfehlung wegen der regulatorischen Risiken, wegen der Risiken durch die Zölle und die Tatsache, dass die Umsatzerholung in China vor allen Dingen durch Subventionen des Staates angefacht wurden. Die Tatsache, dass Apple im AI-Universum so stark hinterherhinkt, wird dem Unternehmen auch negativ ausgelegt. Die UBS hebt das Kursziel auf $220 an. Auch hier heißt es, der Impact durch die Zölle bleibt ein Risiko. Morgan Stanley bleibt bei Übergewichten und betont auch, wir brauchen mehr Klarheit zu Regulatorik und den Zöllen. Das ist der Bremsklotz. Amazon steht vor allen Dingen deshalb unter Druck, weil, naja, das Wachstum im Vergleich zu Meta und Microsoft eben doch recht mau aussieht. Ne? Azure bei Microsoft, bumm, 39% Wachstum. Amazon Web Services, der Cloud-Bereich von Amazon, 17,5% Wachstum. Das war ein bisschen besser als erwartet, sieht aber eben doch recht blass aus im Vergleich zu Microsoft. Abgesehen davon haben die Margen in dem Segment enttäuscht. Wir sehen außerdem, dass wegen der hohen Investitionen in AI-Infrastruktur der verfügbare Cashflow massiv eingebrochen ist, und zwar auf eine schwarze Null. Die Wall Street hatte mit $8 Milliarden gerechnet. Wie gesagt, es liegt daran, dass die CapEx-Investitionen bei Amazon im letzten Quartal bei $32,5 Milliarden lagen und damit fast 5-6 Milliarden über den Zielen der Wall Street. Jo, die Aussichten, die Umsatzziele werden angehoben, aber das operative Ergebnis wird hier enttäuschen und die Erwartungen verfehlen. Wir sehen trotzdem, wie bei Apple, steigende Kursziele. Die Bank of America hebt das Kursziel auf $272 an und betont, Umsatzaussichten sind besser als erwartet. Piper Sandler hebt das Kursziel auf $255 an und betont, naja, Amazon Web Services Wachstum bleibt zwar auf Kurs, aber schwach im Vergleich zum Wettbewerb. Barclays hebt das Kursziel auf $275 an und sagt, naja, der Ausverkauf der Aktie heute sei nicht überraschend, weil man im Vergleich zu Azure weniger Wachstum ausweist. So, damit kommen wir mal zu den anderen Werten. Ein großer Gewinner, ein Verlierer. Wir haben Coinbase im Minus, aber Guys, ganz ehrlich, über 80% Kursanstieg in 3 Monaten. Die Messlatte hing extrem hoch. Coinbase hatte auf der Umsatzseite leicht verfehlt und bei einzelnen Segmenten trotz des gigantischen Wachstums, auch hier wurden die Messlatten verfehlt und dementsprechend 10-11% Minus bei der Aktie. Bei Reddit geht es dafür deutlich bergauf. Der Wert kann sich sehr gut halten und boy, das Unternehmen beeindruckt immer wieder das EBITDA-Ergebnis, der Umsatz. Umsatz 78% Anstieg im Vorjahresvergleich, die täglich aktiven Nutzerzahlen, die Monetarisierung pro Nutzer im Schnitt, die Aussichten, alles wurde angehoben. Hier also sehr viel Lob auch von Analystenseite. Die Aktie kann sich gegen den Trend behaupten. Cloudflare heute auch unter Abgabedruck nach dem Opening wegen des insgesamt schwachen Marktes. Wir sehen hier nach den Ergebnissen steigende Kursziele bei der Bank of America auf $240 und bei Guggenheim, ja, mein Gott, weitaus geringere Kursziele, $111. Trotzdem sagt man beeindruckend starkes Wachstum bei Cloudflare. Morgan Stanley sieht das Kursziel bei $235, großer Gap. Also im Vergleich zu Guggenheim auch hier viel Applaus für die gute Performance des Unternehmens. Aber wir haben im Kern die Schwierigkeit, dass viele der Tech-Werte extrem gelaufen sind. Cloudflare auch in den letzten 3 Monaten deutlich im Plus. Dass hier also dann auch mal größere Gewinnmitnahmen stattfinden können, ist insofern nicht wirklich überraschend. So, jetzt kommen wir nochmal auf die Sektoren außerhalb des Tech-Sektors. Wir haben Chevron und Exxon, beide mit Ergebnissen und Cashflow teils sogar deutlich über den Erwartungen. Und man schüttet nach wie vor sehr viel Kapital an die Aktionäre aus durch Dividenden und durch Aktienrückkäufe. Im Konsumgüterbereich Colgate im letzten Quartal bessere Zahlen als erwartet. Aber für das Gesamtjahr wird das untere Ende des erwarteten Wachstums enttäuschen beim organischen Wachstum. Clorox. Die Aussichten für das Jahr 2026 werden reduziert und First Solar auch ein Gewinner in diesem sehr schwachen Marktumfeld. Das Ergebnis sehr nett über den Erwartungen, die Margen auch, die Umsätze auch besser als erwartet. Also hier ebenfalls ganz gute Zahlen. So, Guys, werfen wir einen Blick auf die nächste Woche. Wir haben nächste Woche, wie gesagt, die große Frage, wie letztendlich gesehen das Gericht entscheiden wird. Das Justizministerium prüft, ob Google exklusiv für die Das Justizministerium wird nächste Woche entscheiden, ob Google für die Platzierung, die exklusive Platzierung bei Google Search, bei Apple Safari, jetzt Hammers, viel los heute, ob man dafür noch zahlen darf. Wenn das Justizministerium zulasten Googles entscheidet, bedeutet das Gegenwind für Apple. Wir haben abgesehen davon nächste Woche auch den ISM-Dienstleister für den Juli am Dienstag. Das ist der einzig wichtige Wirtschaftsindikator. Und ansonsten aber trotzdem noch einige spannende Ergebnisse. Am Montagabend Palantir, auch ein Wert, der unfassbar gelaufen ist. Dienstag haben wir Caterpillar, Marriott und Pfizer. Und dann Dienstagabend AMD, Arista Networks, Supermicro. Die AI-Welt also im Fokus. Mittwochmorgen dann Disney, McDonald's, Shopify und Uber. Am Abend dann Airbnb, DoorDash und Fortinet. Am Donnerstag haben wir Eli Lilly. Das wird vor allem nach den Novo-Zahlen, die sehr stark enttäuscht haben, wichtig sein. Und dann am Donnerstagabend noch Expedia, Akamai, Live Nation, Microchip und Twilio. Also es bleibt ausgesprochen spannend an der Wall Street, ne? Und saisonal, nicht vergessen, wir haben den 1. August, die zweite Amtszeit eines Präsidenten. Der August war immer schwächer, schon seit Eisenhower. Und die Volatilität nimmt im August immer zu, historisch betrachtet. Das Tief der Volatilität wird oftmals Ende Juli verbucht. Also es steht ein spannender Monat bevor. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.